Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend und herzlich willkommen. Wie erklärt man den Erfolg von autoritären und illiberalen Konzepten in Teilen Ostdeutschlands? Auf der Frankfurter Buchmesse habe ich mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk über sein Buch Freiheitsschock gesprochen. Wir senden gleich einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Außerdem ein Interview mit dem Protestforscher Tarek Siddiq über die Parameter für Erfolg und Misserfolg von Protesten und sozialen Bewegungen. Aber zuerst wird es um das neue Buch von Bob Woodward gehen. Krieg lautet der Titel. Zusammen mit seinem Kollegen Carl Bernstein hat er über die Watergate-Affäre berichtet, der US-amerikanische Investigativjournalist Bob Woodward. Sein aktuelles Buch handelt von den Kriegen in der Ukraine und in Nahost sowie dem kriegerischen Ton im US-Wahlkampf. Zugleich ist es eine Bilanz der Präsidentschaft von Joe Biden und eine nachdrückliche Warnung vor Donald Trump. Der Titel lautet schlicht Krieg. Ralf Borchert stellt es vor.
Der Einband des neuen Woodward-Buchs ist signalrot, passend zum Alarmzustand der Welt. Dazu Schwarz-Weiß-Fotos der Akteure Trump, Biden, Harris, Putin, Zelensky, Netanyahu. Auf den ersten Seiten Karten der Ukraine und Israels mit dem Gazastreifen. Um diese beiden Kriege geht es vor allem, doch nach Lektüre der 77 Kapitel auf gut 400 Seiten ist klar, Bob Woodward, mit direktem Zugang zu Entscheidungsträgern in Washington wie kaum ein anderer Reporter, sieht auch die USA im Alarmzustand. Seine Bilanz der Biden-Präsidentschaft ist auch eine signalrote Warnung vor Donald Trump.
General Milley says that Trump is the most dangerous.
Trump sei der gefährlichste Mensch, den es je gab, die größte Gefahr für dieses Land, habe ihm Mark Milley, Generalstabschef am Ende von Trumps Amtszeit, gesagt, so Woodward im Radiosender NPR. Laut Woodward ging Milley noch weiter, Trump sei ein Faschist durch und durch. Selbst Lindsey Graham, Senator aus South Carolina und eigentlich Trump-Verbündeter, habe ihm bestätigt, Trump werde zunehmend unberechenbarer, seine Sprache auch im aktuellen Wahlkampf brutaler und aggressiver. Woodwards eigene, vergleichsweise milde Bilanz:
Trump doesn't really understand the presidency, does not understand its full obligations and opportunities.
Trump fehlt das Grundverständnis für das Präsidentenamt, für die umfassenden Verpflichtungen und Möglichkeiten. Woodward enthüllt im Buch, dass Trump in der ersten Phase der Corona-Pandemie, als Tests in den USA selbst für medizinisches Personal knapp waren, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich welche schicken ließ. Auch Testmaschinen, wie er betont, nicht nur die Tests selbst.
Trump sending the COVID-testing machines, not just the tests, but the machines to Putin.
Und Woodward zitiert eine Person aus dem Umfeld des Ex-Präsidenten mit den Worten, Trump habe auch nach Ende seiner Amtszeit bis zu 7-mal mit Putin telefoniert. Doch vor allem zeichnet das Buch ein Charakterbild von Trumps Gegenspieler der vergangenen 4 Jahre, von Präsident Joe Biden. Beklemmend die Schilderung von US-Geheimdienstinformationen vom September 2022, rund ein halbes Jahr nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass Putin taktische Atomwaffen einsetzen könnte, schnellte demnach von 5% auf 50% hoch.
50%. A coin flip, as one of Biden's aides says.
50%, wie der Wurf einer Münze, wie ein Biden-Berater sagte, so Woodward im Rückblick. Joe Biden schickte Verteidigungsminister Lloyd Austin und CIA-Chef William Burns vor, um Moskau drastisch vor Konsequenzen zu warnen. Das Buch ist in manchen Details langatmig, aber es ist immer dann stark und lesenswert, wenn man durch wortgenaue Zitate direkt dabei zu sein scheint. Wenn Außenminister Antony Blinken mit Kanzler Olaf Scholz an der Bar in Schloss Elmau sitzt, wenn Vizepräsidentin Kamala Harris am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Präsident Volodymyr Zelensky vor Russland warnt, wenn Joe Biden Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Telefon anbrüllt. Woodward, der nach wie vor als vertrauenswürdig gilt, hat offenbar teils wortgenaue Protokolle erhalten. Er schildert auch, wie Biden vor Mitarbeitern Netanyahu mit Schimpfworten belegt und einen glatten Lügner nennt.
The president, he says to aides, a liar, a blanking liar.
Am Ende fällt Woodward mit 81 genauso alt wie Biden ein positives Urteil. Biden habe ein kompetentes Team um sich gebildet, US-Bodentruppen aus den Kriegen in der Ukraine und Gaza herausgehalten. Seine Amtszeit werde als Beispiel beständiger und zielgerichteter Führung gelten, so das Fazit. Bleiben zwei Probleme. Kamala Harris kommt nicht allzu gut weg bei Woodward.
She's going to president school.
Sie geht in die Präsidentschaftsschule, sagt er und ergänzt. Sie ist unerfahren, keine Frage.
She's inexperienced, there's no question.
Und die aktuellen Umfragen sehen Donald Trump mit Harris zumindest gleich auf. Beruhigt kann man Woodwards Buch Krieg in keinem Fall zuklappen.
Ralf Borchert war das über das neue Buch von Bob Woodward, Krieg, erschienen im Hansa Verlag. Übersetzt von einem 11-köpfigen Übersetzerteam, darunter Gisela Fichtel, Hella Rehse und Alexander Weber. Es füllt 464 Seiten und kostet 25 Euro. Die Demokratie, die liberale Gesellschaft ist nicht das Ende der Geschichte. Das hat jeder, der es geglaubt hat, in den letzten 10, 15 Jahren lernen müssen. Im Gegenteil. Demokratie und liberale Gesellschaft sind in Gefahr. Wenn bei Landtagswahlen 2/3 der Stimmen an Putin-Sympathisanten gehen, wie in Thüringen, ist klar, so beliebt ist das Modell, in dem wir leben, offenbar nicht. Viele wünschen sich dem Anschein nach ein autoritäres System oder haben zumindest aus unterschiedlichen Gründen eine Skepsis in Bezug auf Demokratie westlicher Prägung entwickelt. Das gilt für West- wie für Ostdeutschland. In Bayern holte die AfD bei der letzten Landtagswahl mehr als 14%. Die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben jedoch gerade gezeigt, wie ausgeprägt das Problem dort ist. Darüber habe ich auf der Frankfurter Buchmesse mit Ilko Sascha-Kowalczuk gesprochen. Der Historiker und Publizist gilt als einer der Experten für die Geschichte der DDR. Und er hat das Buch Freiheitsschock veröffentlicht, dem es gelingt, die Besonderheiten in Ostdeutschland zu erklären. Ich habe ihn zuerst nach der Motivation für dieses Buch gefragt.
Ich bin sehr besorgt und das ist der Ausgangspunkt für das Schreiben dieses Buches. Ich bin besorgt, dass Demokratie und Freiheit in Deutschland, in Europa arg bedroht sind, dass sie buchstäblich den Bach runtergehen könnten. Und Freiheit ist mein Lebensthema. Ich hoffe, nicht nur mein Lebensthema. Und deswegen habe ich ein engagiertes Buch geschrieben, um gegen die Verharmlosung der Vergangenheit, gegen die Unaufrichtigkeit und gegen auch sozusagen antidemokratische und antifreiheitliche Tendenzen, die es überall in Westeuropa und in Europa gibt, mit meinen Mitteln, und mein Mittel ist das Mittel des Wortes, anzuschreiben.
Freiheit, schreiben Sie, wird denunziert. Auf welche Weise genau passiert das?
Ich erzähle eine Geschichte. Als die Mauer durchbrochen wurde von der Freiheitsrevolution 1989, bin ich sehr schnell natürlich auch in den Teil meiner Heimatstadt gegangen, um das endlich genauer kennenzulernen, der mir bisher verschlossen wurde in Berlin. Ich bin ja in Ostberlin groß geworden. Ich hatte eine ganze Reihe von linken und linksradikalen Freunden in West-Berlin und in der Bundesrepublik. Und wir haben uns früher ab und zu davor in Ost-Berlin getroffen. Und das hatte eher so ein bisschen Folklore-Charakter immer. Ja. Da hat man sich immer so gegenseitig aufgezählt, was am System des anderen besser sei als am eigenen. Also ich habe irgendwie meinen Westfreunden immer erzählt, was am Westen alles besser ist. Und die haben mir immer erzählt, was im Osten alles besser ist. was ich immer ein bisschen merkwürdig und ein bisschen absurd fand, aber irgendwie war das auch lustig und das hatte sowas Folkloristisches. Nun fiel die Mauer, nun stand ich, der Zoni, auf einmal bei denen an der Wohnungstür oder am Haus und das ging weiter. Mhm. Und das hat mich dann tierisch irritiert und habe dann nach einer Weile festgestellt, dass es tatsächlich in bestimmten Milieus der alten Bundesrepublik eine Haltung gab, Freiheit ist etwas für die Konservativen, für die Rechten, das sind die Parolen von FDP und CDU, Freiheit muss man sich leisten können. Und da habe ich gestaunt, das war dann so auch meine erste große Überraschung, auch mein erster großer Bruch nach dem Mauerfall, weil ich damals schon fest davon überzeugt war und das auch bis heute geblieben bin, dass Freiheit eben nichts ist, was sich an Wohlstand, an materiellen Dingen misst, sondern für mich ist gewissermaßen die Freiheit die Grundlage und die Ausgangsbedingung für all das andere, was dann im Idealfall darauf aufbauen kann.
Und dieses Nicht-Wertschätzen von Freiheit, dieses Denunzieren von Freiheit in Freiheit, wie Sie das schreiben, das werfen Sie auch unter anderem der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck vor für ihre Darstellung der DDR in ihren Büchern. In ihren Interviews ist natürlich eine andere Geschichte, aber in ihren Büchern könnte man natürlich auch sagen, das ist vielleicht auch Teil der Freiheit, ja, der Literaturfreiheit, die Dinge anders darzustellen, als sie objektiv zu betrachten würden.
Absolut. Das ist ein Grundprinzip der Freiheit, dass eben auch jeder erstmal sagen und denken kann, was er will. Aber zur Freiheit gehört auch die Freiheit, widersprechen zu können und die Freiheit, andere Meinungen zu kritisieren oder auch ad absurdum zu führen. Ganz im konkreten Fall von der ja in aller Welt geschätzten und mit vielen Preisen überhäuften Jenny Erpenbeck ging es mir eigentlich um einen Punkt. Mir geht es nicht um Frau Erpenbeck, sondern mir geht es um Aussagen, die sie trifft. Und es gibt zwei Aussagen, die mich sehr irritiert haben. Und mich irritiert, dass ich offenbar der Einzige bin, den das irritiert. Erstens sagt sie, unter anderem auch in Kairos, in diesem Roman, aber sie sagt es eben auch in Interviews, weil was man in Roman sagt, ist ja eigentlich ist irrelevant. Mhm. Aber ich beziehe mich auch auf immer auf ihre Interviews, das, was sie als reale Person sagt. Und da sagt sie, dass der Osten, die DDR und die Menschen eine Kraft von Zukunftsvisionen hätten, von Zukunftspotenzialen, von Potenzialen, Zukunft zu gestalten. Und zwar mehr als alle anderen irgendwo sonst auf der Welt. Und das finde ich einigermaßen lächerlich. Und das bezeichne ich als Ostdeutschtümelei, als etwas, was man auch in anderen Milieus, gerade Ostdeutschlands, sehr wohl beobachten können, dass viele glauben, sie sind der Mittelpunkt der Welt und ihre Erfahrungen sind einzigartig auf der Welt. Dass viele glauben, Brüche im Leben von Biografien gibt es nur in Ostdeutschland. Dabei gibt es Brüche in Biografien überall auf der Welt, sogar in Nordrhein-Westfalen oder hier in Hessen. Und das ist etwas, was in vielen Menschen in Ostdeutschland sozusagen, das wollen die nicht mehr hören. Und das Zweite, was mich ein bisschen irritiert, dass das niemand richtig aufgegriffen hat, dass sie nicht nur in den Romanen, sondern auch in ihren Interviews den Westen real, wie er ist, als gewissermaßen das Dunkle, das Böse, das Heruntergekommene zeichnet. Naja, und da nehme ich mir das Recht raus zu sagen, nö, ich glaube, da irrt sie sich. Und das gefällt vielen nicht, das gefällt auch ihren Literaturkritikern nicht, die sie sozusagen hochloben. Ich kann das gut aushalten, dass dann meine Bücher auch in die Tonne fallen. Ich finde das sowieso irgendwie ein bisschen absurd, dass öffentlich Bücher in irgendwelche Tonnen geworfen werden. Und wenn das mir dann sozusagen geschieht, dann sage ich, okay, dann adelt mich doch so mit eurer Tonne.
Amen. Sie schreiben über Ostalgie und dass viele Menschen die Diktatur verklären, auch die Unfreiheit vergessen. Ines Geipel schreibt in ihrem aktuellen Buch Fabelland, Zitat, die Opfer der SED-Diktatur sind zerstritten. Einige erzählen das Gegenteil von dem, was sie vor 30 Jahren wussten. Erleben Sie das auch so, dass auch einige derjenigen, die Sie zu den 89ern zählen, also zu denjenigen, die diese Revolution getragen haben, heute keine mehr sein wollen, keine 89er mehr sein wollen?
Also ich habe ja vor 15 Jahren ein Buch geschrieben, Endspiel, die Revolution von 1989 in der DDR. Und in diesem Buch habe ich etwas gezeigt, was vielen nicht so bewusst ist. Es gab und gibt in der Diktatur keine Politik. Zur Politik gehört, dass es eine Aushandlungsarena ist, dass verschiedene Entwürfe miteinander konkurrieren, dass man Kompromisse sucht. Und diese Form von Politik gab es auch in der DDR nicht. Menschen, die dort Oberbürgermeister waren, die waren keine Politiker, das waren Funktionäre, die eingesetzt worden sind. Und das, was die Opposition 1989 und in den Jahren vorher machte, war, einen langen, mühsamen Weg zur Politik zu suchen, überhaupt politisch zu werden.
Überhaupt soziale Bewegung sein zu können, unter Beobachtung, unter Bedrohung.
Unter Beobachtung, unter Bedrohung. Aber der entscheidende Punkt ist, dass diese Opposition sehr früh anfing, sich auszudifferenzieren, was zur Demokratie dazu zählt. Dass man eben nicht alle hinter einer Fahne hermarschieren, sondern dass es verschiedene Ideen gibt, die miteinander konkurrieren. Der Ausdruck dessen war im Herbst 1989, dass es eben nicht nur das Neue Forum gab, sondern eben auch Demokratie jetzt, die Sozialdemokratische Partei, Initiative Frieden und Menschenrechte und viele andere. Das wurde damals als Schwäche der Revolution bezeichnet. Ich schreibe in diesem Buch, nein, das ist die Stärke, weil hier bereits der demokratische Ansatz kommt, dass verschiedene politische Ideen, Theorien, Ansätze miteinander konkurrieren. Und nichts anderes ist dann nach 1990 passiert in der Ausdifferenzierung auch der politischen Träger der Revolution. Und das ist nicht erst in den letzten Jahren passiert, sondern es ist von Anfang an ein geradezu notwendiger Prozess für die Etablierung einer starken Demokratie gewesen. Und natürlich sind da auch Menschen dabei, die in extremistische Positionen abgleiten. Und warum ist das natürlich, wenn ich das so sage? Wissen Sie, Widerstand und Opposition unter den harten Bedingungen einer Diktatur auszuüben, heißt ja nicht nur, dass sich dort die allerbesten Menschen, die allerhersten Helden der Gesellschaft sozusagen zueinander finden, sondern das ist auch ein Pool von Außenseitern, die sich dort immer treffen. Das ist im Nationalsozialismus gewesen, das ist heute in Russland so oder in Belarus und das war natürlich auch in der DDR so. Und insofern ist dann diese vielleicht auch irritierende Ausdifferenzierung nach dem Fall eines solchen Systems nur für diejenigen wirklich überraschend, die diese Ausdifferenzierung als etwas ansehen, was irgendwie ihrem homogenen Bild zum Beispiel von Opposition in der Diktatur widerspricht.
Kommen wir mal zum Titel Ihres Buches, Freiheitsschock. Das hat ja auch sowas von Erstarrung, von paralysiert sein. Viele Menschen seien mit der Freiheit 1989 und danach überfordert gewesen, hätten das eher als eine Zumutung, als eine Errungenschaft erlebt. Das ging ja dem Westen nicht anders ein paar Jahrzehnte vorher. Auch da musste man Demokratie lernen, über Jahrzehnte mühsam und es hat auch Jahrzehnte gedauert. Jetzt haben wir auch schon Jahrzehnte, die vergangen sind. Was war anders im Osten?
Wenn man jetzt den Vergleich zur Bundesrepublik bringt, dann muss man sagen, der Bundesrepublik ist etwas geschenkt worden. Die Re-Education im Verbund mit einem starken Wirtschaftsaufschwung, mit dem sogenannten Wirtschaftswunder. Das hatte auch eine gewisse deutsche Tradition. Und das führte dazu, dass in der Bundesrepublik Deutschland bis heute viele Menschen, anders als in den USA, als in Frankreich, als in England, glauben, dass Freiheits- und Demokratieversprechen automatisch auch an ein Wohlstandsversprechen gekoppelt ist. Das ist tatsächlich im Idealzustand nur zu haben. Das hat eigentlich erstmal miteinander gar nichts zu tun. Das ist gewissermaßen das Ziel, aber es gibt diesen Automatismus nicht. Und 1990, als die Revolution in der DDR von einer Minderheit gemacht wurde, von einer Minderheit gegen eine Minderheit, die Masse stand dazwischen und wartete ab, was welthistorisch gesehen völlig normal ist, weil alle Revolutionen nach diesem Prinzip ablaufen, die politischen Eliten, die dann ab dem März, April 1990 aus der Bundesrepublik in die DDR kam, haben genau dieses Versprechen dann auch wieder in die DDR-Gesellschaft, die es ja damals noch war, getragen. Nämlich, wir bringen euch Demokratie, wir bringen euch Freiheit und wir bringen euch Wohlstand und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das wurde noch gekoppelt mit einem paternalistischen Staats- und Gesellschaftsverständnis. Lasst uns nur machen, ihr müsst gar nichts machen.
Und das, schreiben Sie, kommt viel auch auf fruchtbaren Boden, weil so eine Staatsgläubigkeit zu einer der ostdeutschen Traditionen auch gehörte, weil man das gelernt hat, der Staat kümmert sich um alles.
Weil es dieses Staatsverständnis gab, dem Staat wurden Aufgaben bis zum heutigen Tag im Osten zugeschrieben, die mit einem liberalen Staatsverständnis nur sehr schwer in Einklang zu bringen sind. Zugleich ist praktisch auch ein Gesellschaftsverständnis transportiert worden, dem eben die eigentlichen emanzipatorischen und partizipatorischen Elemente Elemente, die ganz wichtig für die repräsentative Demokratie und die Freiheit sind, nicht eingeschrieben waren. Man konnte sich gewissermaßen zurücklehnen. Und das ist dann durch den herbeigewählten Schock in dem Jahr 1990 durch die Währungsunion. An dem Tag wurde alles anders und zwar auf eine dramatische Art und Weise eben geradezu zementiert. Und daran hat sich eigentlich bis zum heutigen Tage relativ wenig geändert, weil das auch vererbt worden ist, diese Grundhaltung in vielen ostdeutschen Familien. Und wenn man sich heute anschaut, stabil seit etwa 20 Jahren demoskopische Erhebung, wird man feststellen, dass die Hälfte bis zwei Drittel der ostdeutschen Bevölkerung nach staatsautoritären Modellen sozusagen sich streben, nach der harten Hand.
Ja. Und na, zumindest nach so einem Landesvater, so einer paternalistischen Figur.
Naja, ich meine, klar, so eine Figuren wie Stolpe in Brandenburg oder Biedenkopf in Sachsen haben das auch verkörpert, auch auf seine Art und Weise Kohl. Aber es geht tatsächlich bei diesen staatsautoritären Verhältnissen eben noch viel weiter. Mhm. Deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass AfD und BSW gerade in Ostdeutschland heute so einen großen Zuspruch haben. Es heißt nicht, dass das nicht woanders auch passieren wird. Das wird auch woanders passieren. Aber in Ostdeutschland passiert das in der Regel alles schneller, früher und radikaler. Und was in Ostdeutschland spezifisch ist, was es so Gott sei Dank bisher in anderen Teilen Westeuropas noch nicht gibt, die extreme Affinität zu Putin und dem Kreml-Regime. Sie haben diese Sehnsucht nach diesen staatsautoritären Verhältnissen und die werden dort verkörpert und das hat dann den, sozusagen noch den Höhepunkt darin, wo sie sich dann finden im Anti-Amerikanismus, wo man dann gewissermaßen das wunderbar als eine Projektionsfläche benutzen kann. Also insofern ist es relativ kompliziert und es ist vor allen Dingen auch sehr komplex. Es gibt da nicht nur so einen Strang, mit dem man das erklären kann.
Die DDR als Sehnsuchtsort, wie sie uns hier und da immer wieder begegnet. Dazu möchte ich zwei Zitate aus ihrem Buch bringen. Erstens, im SED-Staat stand eines ganz oben auf der ideologischen Agenda, die Erziehung zum Hass. Hass auf den Klassenfeind, Hass auf den Kapitalismus, Hass auf den Kapitalisten, Hass auf den Abweichler. Und zweitens, die DDR war mitnichten eine solidarische, eine hilfsbereite oder sonderlich warme Gesellschaft. Jede Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwachen, den Rändern, den Ausgegrenzten, den Wenigen, den nicht zum Mainstream dazugehörenden umgeht. Und dann schreiben Sie auch etwas über den Umgang, nicht nur mit der Opposition, sondern auch mit den alten oder behinderten Menschen. Sätze wie solche, so klare Sätze, die hört man selten, hat Ihrer Ansicht nach die gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Diktatur also versagt, wenn man sich nach so einem kuscheligen Ort auf einmal sehnt?
Also ich versuche das ja eben an sehr vielen Beispielen auch deutlich zu machen, auch an persönlichen Beispielen. In meiner Familie gab es drei sehr stark eingeschränkte, sehr stark behinderte junge Menschen, körperlich wie geistig Behinderte. Und zwei davon sind jung gestorben. Für den dritten bin ich mittlerweile selbst sozusagen staatlich bestellter Betreuer. Und was ich da als Kind und Jugendlicher erlebt habe, ist das weiße Band, das ist der Postfaschismus, das war Faschismus auf der Straße und im Alltag. Und das sind Dinge, die nicht einfach weggegangen sind. Über die Hälfte der Ostdeutschen nach demoskopischen Erhebungen vom letzten Jahr sind heute noch der Meinung, es gibt unwertes Leben. Und das kommt nicht einfach irgendwo her, sondern es hat etwas mit Menschenbildern zu tun, die vermittelt werden. Und im Zentrum des Menschenbildes, was in der DDR Tag für Tag von morgens bis abends, von der Wiege bis zur Bahre vermittelt wurde, in der Schule, in den Medien, in der Armee, an der Universität, überall, war Hass. Hass auf das andere, Hass auf das, was nicht in dieses System passte. Und das wurde immer noch gekoppelt mit: Wenn man gegen etwas war, wenn man kritisiert hat, dann war der erste Spruch, den jeder hörte: Du bist wohl nicht für den Frieden. Alles war für den Frieden. Jeder, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden war eine Losung, die überall hing, egal worum es ging. Und das hat Folgen. Und die Aufarbeitung muss man, glaube ich, in zwei Linien sich anschauen. Es gibt heute kaum ein anderes Gebiet der deutschen Geschichte, was wissenschaftlich so intensiv und so breit erforscht worden ist wie die DDR-Geschichte. Aber die Aufarbeitung ist ein gesellschaftspolitischer und ein individueller Prozess. Und da würde ich sagen, trotz der vielen Milliarden, die in diese Aufarbeitungsindustrie, muss man ja fast sagen, und ich war Teil dieses Prozesses von Anfang an, seit 1990, also es ist eben auch eine starke Selbstkritik, die ich da äußere, trotz der vielen Milliarden, die da reingegangen sind, verpuffte das gewissermaßen an der Wohnungstür. an den Armutstischen werden eben heute andere Geschichten erzählt, andere Erfahrungen und Erlebnisse, was erstmal nicht das Problem ist. Das Problem ist, dass sie öffentlich, auch in den Schulen und woanders nicht hinreichend so kontrastiert werden, dass ein individueller Aufarbeitungsprozess auch in Größenordnung stattfindet, der dann sagt, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Papa, was hast denn du eigentlich gemacht? Oma, was hast du eigentlich in der Diktatur gemacht? Dass ein solcher Prozess stattfindet, natürlich gibt es immer wieder mal so eine Beispiele, aber im Kern gibt es heute eine Hauptbewegung in Ostdeutschland, die DDR zurückhaben will, aber nicht so, wie sie war. Eine DDR ohne Mauer, eine DDR ohne Ideologie, eine DDR ohne Reisebeschränkungen. Da sehen sich Millionen Menschen, und deswegen rede ich vom Sehnsuchtsort, nach einer DDR, wie sie nie existierte. Aber das ist gleichzeitig und auch Ausdruck davon, wie die Aufarbeitung, auch die individuelle Aufarbeitung, millionenfach scheiterte.
Ilko Sascha Kowalczuk im Gespräch über sein Buch Freiheitsschock. Eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute. Bei CH Beck erschienen, 240 Seiten, 22 Euro. Die orangene Revolution in der Ukraine, die Kopftuchproteste im Iran oder die Straßenblockaden der Klimaaktivisten. Die Ereignisse haben einen gemeinsamen Nenner. Sie wollen Dinge verändern und auf Missstände aufmerksam machen. Sie sind aber auch sehr unterschiedlich, etwa in der Organisation wie auch in ihrer Wirkung. Was Protest leisten kann, wie er gestaltet sein kann und wie wandelbar er sein muss, das ist Thema im Buch »Die neue Protestkultur« von Tarek Siddiq. Als Beispiel behandelt der Protestforscher darin die Demokratiebewegung in Hongkong 2019. Als Taktiken, die etwa 2014 scheiterten, kreativ weiterentwickelt wurden, wo aus Niederlagen gelernt wurde. Wir haben ebenfalls auf der Frankfurter Buchmesse miteinander gesprochen und ich habe ihn zunächst gebeten, das Beispiel Hongkong etwas näher auszuführen.
Ja, also man hat sowieso als Protestbewegung in Hongkong immer das Problem gehabt, dass auch das System sich ja dauernd verändert hat. Also man hatte erstmal im chinesischen Kaiserreich, dann britische Kolonialherrschaft und dann sich auch eine verändernde chinesische Herrschaft, die auch mit der Zeit repressiver wurde. Also am Anfang durchaus bereit war, so eine gewisse Art von Protest zuzulassen und auch unter anderem in den Beziehungen mit Großbritannien verhandlungsbereiter war, sich dann aber zunehmend weiter eingemischt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass die Protestierenden sich jetzt überlegen mussten, erstmal, was sind unsere veränderten Ziele vielleicht, die sich auch mehr zugespitzt haben, sich noch stärker in Richtung einer Demokratisierung engagiert haben, sich nicht mehr mit weniger zufrieden geben wollten und gleichzeitig auch sich damit auseinandersetzen mussten, dass der Staat viel mehr Präsenz zeigt, wenn er eben mit Militäreinheiten reingeht, wenn er gezielt auch Anführer der Bewegung verfolgt, dass man eben versucht, sich zu organisieren, ohne eine Anführerschaft zum Beispiel, dass man sich über soziale Medien irgendwie verständigt, teilweise auch eigene Apps entwickelt, Ratgeber, wie man taktisch vorgehen kann, irgendwie entwickelt.
Nicht sichtbar ist, keine Anführer hat und auch ein Stichwort war, seid wie Wasser. Was heißt das genau?
Also vor allen Dingen, dass man eben keine Angriffsfläche bietet, dass man auch flexibel auf Situationen reagiert. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut in so einer Menschenmasse vorstellen, die nicht verfestigt an einem Ort ist, die jetzt nicht so auf einen Platz geht und dann auch ein bisschen überfordert ist, wenn die Sicherheitskräfte kommen und die Menschen vertreiben, sondern eher eine Menschenmasse, die sich gegenseitig informiert, sagt, hier sind gerade Polizeieinheiten, ganz schnell ausweichen, das hat man teilweise auch eben über digitale Kommunikation gemacht, dass man sich gegenseitig warnt, woanders hingeht, an einem Ort, wo die Polizei vielleicht nicht so präsent ist, stärker disruptiv wirkt, also das mal so als ganz konkretes Beispiel, aber es ist auch ein größeres strategisches Prinzip, dass man eben sich nicht auf eine Sache zu früh festlegt und dann eben der Staat auch genau darauf reagieren kann, sondern die Taktik immer daran anpasst, wie gerade der Staat sich verhält.
Bei den Wahlen 2019 konnte das Pro-Demokratie-Lager dann ja einen Erfolg verzeichnen. Das heißt, die Opposition hatte wieder Gesichter. Man konnte auch wieder gegen jemanden konkret vorgehen. Dann kam aus China das Sicherheitsgesetz, die Wahlrechtsreform 2020, 2021. Ist Ihrer Ansicht nach dieser Protest also erstmal erloschen?
Fürs Erste würde ich das so sagen. Dieser Protest hatte also ein paar Probleme. Das eine war, China war offensichtlich nicht bereit zu verhandeln. Also es hatte den Willen und auch die Kapazitäten, über einen sehr langen Zeitraum durchzuhalten. Und dazu kam eben erschwerend die Pandemiesituation 2020. Als auch die Aktivistinnen selber also betroffen waren von der Pandemie, gleichzeitig auch häufig sich auch an Auflagen gehalten haben, weil sie ja auch eben nicht den Tod von zahlreichen Mitmenschen riskieren wollten, dadurch sich auch selber zurückgenommen haben. Das hat dem Staat wiederum ein Zeitfenster eingeräumt, sehr viel stärker auch gegen Oppositionelle vorzugehen, die Sicherheitsgesetze im Eiltempo durchzuführen und damit auch die Opposition zu einem guten Teil zu zerschlagen. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, diese ganz große Graswurzelbewegung, die ist schon so ausgelegt, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenfinden kann.
Ja, Sie weisen ja auch darauf hin, dass das eine ganz lange Tradition hatte, eben genau. Schon aus der britischen Kolonialherrschaft, dass irgendwann erreicht wurde, dass es eine regionale Administration gibt. Natürlich Teile dieser Protestbewegung diese neue Organisation, diese Administration auch getragen haben. Was könnte das, also das heißt, es gibt eine große soziale Bewegung, es gibt ein großes politisches Bewusstsein in der Zivilbevölkerung. Was könnte das für mögliche zukünftige Proteste bedeuten?
Ich würde mir das so vorstellen, das ist jetzt spekulativ, aber ich stelle mir das so vor, dass es zukünftig zu ähnlichen Protestwellen kommen kann. Also immer dann, wenn der Staat etwas überreizt, wenn er etwas macht, was unvorhergesehen war, was den bisherigen Konsens sprengt, dass dann die Unzufriedenheit kurzzeitig so hoch geht, dass sie in Straßenproteste überschwappt. Und das ist so eine Art Feedback. Also die Gesellschaft sagt, hier war es zu viel und der Staat muss dann erstmal einen Schritt zurückgehen. Und das ist immer so dieses Geben und Nehmen, dieses Hin und Her. Und dieses Potenzial ist weiterhin da. Das heißt also, auch weiterhin ist das Potenzial von Massenprotesten etwas, was abschreckend wirken kann für den chinesischen Staat, nicht zu viel zu machen. Jetzt hat man das Sicherheitsgesetz durchgedrängt, aber dass man bei anderen Sachen noch nicht vorgeht, dass man nur ganz gezielt bei den kleinen Teilen der Oppositionellen vorgeht, aber in der großen Masse diese Massenverhaftungen noch nicht durchführt, dass es so ein gewisses Abschreckungspotenzial aus der Gesellschaft heraus gibt.
Grundsätzlich schreiben Sie, sei friedlicher Protest wirksamer als gewaltsamer. Warum ist das so?
Ich kann mit friedlichem Protest viel mehr Menschen erreichen. Also wenn die Idee ist, ich versuche hier wirklich eine Masse auf die Straße zu bringen, die auch Eliten davon überzeugt, einfach durch die Anzahl. Friedlicher Protest kann Ältere erreichen, kann Jüngere erreichen, kann moderate Kräfte erreichen. Ich habe einfach viel mehr Potenzial, Leute auf die Straße zu bringen. Und gleichzeitig muss ich ja auch die Eliten irgendwie davon überzeugen, dass sie mit mir mitspielen, dass sie sich auch überzeugen lassen, dass sie sich auf Verhandlungen einlassen. Und wenn ich jetzt sage, Tod den Eliten, ist das jetzt nicht eine gute Verhandlungsbasis. Wenn ich einen Galgen aufhänge mit Politikern, ist nicht die beste Grundlage für Verhandlungen mit der Politik, sondern dann schrecke ich wiederum Personen ab.
Kommen wir mal zu den immer wieder aufkommenden Protesten im Iran, mit denen Sie sich ja intensiv beschäftigt haben. Die Proteste 2017, 2022 stellten die Legitimität des iranischen Regimes in Frage. Und wie in Hongkong beobachteten Sie hier, dass die Machthaber warteten, bis die Demonstrationen nachließen, um dann härter gegen die Opposition bzw. Demonstrationen vorzugehen. Was steckt hinter dieser Taktik?
Also auch ein ganz klassisches Argument von Protestierenden war, wenn wir aufhören zu protestieren, kommt die Polizei. Man hat immer Angst davor, jetzt durch die Repressionen noch mehr Proteste anzustacheln. Dass dann Leute sagen, jetzt sind meine Verwandten getötet worden, meine Freunde getötet worden, jetzt muss ich erst recht auf die Straße gehen, jetzt muss ich erst recht hier gegen diesen Staat aufbegehren. Und das will man genau vermeiden. Das heißt, man wartet dann eher ab, bis diese unmittelbare Wut sich erstmal ein bisschen gelegt hat, lässt das vielleicht auch ein bisschen auslaufen und dann anzugreifen, wenn ich merke, jetzt ist es so ein bisschen gekippt, jetzt kann ich auch anfangen, vereinzelt Repressionen durchzuführen, stärkere Repressionen durchzuführen. Gleichzeitig ist aber das ganz Kritische, und da verschätzen sich Machthaber regelmäßig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also zu sagen, jetzt kann ich mit Verhaftungen gegen Oppositionelle vorgehen, ohne dass es diese große Wut anstachelt. Und das ist immer so eine es gibt keine klare Regel dafür, wann das der Fall ist. Da muss ich irgendwann Entscheidungen treffen.
Aber dieser Effekt ist wiederkehrend zu erkennen.
Der Effekt ist wiederkehrend zu erkennen. Und auch diese Eskalationsspirale ist wiederkehrend zu erkennen. Also ganz häufig diese großen Massenproteste. Ich denke jetzt, anderes Beispiel, Bangladesch dieses Jahr.
Ja.
Wo ja es genau die Repressionen des Staates waren, die zu noch größeren Protesten geführt haben, die zu einer Solidarisierung mit den Protestierenden geführt haben, auch aus Teilen des Machtapparates. Und wo dann eben auch die Regierungschefin abtreten musste.
Das Abnehmen des Kopftuchs, das nennen Sie einen zivilen Ungehorsam, ein Protest gegen ein ungerechtes Gesetz. Warum ordnen Sie das so ein und nicht einfach als öffentliche Demonstration?
Ich wollte damit vor allen Dingen betonen, dass dieser Protest auf einer individuellen Ebene stattfindet. Er ist auch nicht immer öffentlich in dem Sinne, dass er, also mir ist ja Öffentlichkeit ganz wichtig, wenn es um Protest geht, aber er ist nicht öffentlich in dem Sinne, dass er unbedingt auf der Straße stattfinden muss, sondern er kann auch in diesen semi-öffentlichen Räumen, wo, ja, ich habe das als Beispiel in dem Buch zum Beispiel eine Einkaufspassage. Genau. Das kann auch so ein Ort sein, wo jetzt nicht die große Masse der Bevölkerung dran vorbeiläuft, aber der Staat trotzdem herausgefordert wird, wo signalisiert wird, hier gibt es einen gewissen Unmut, einen gewissen Widerstand. Und das ist dann eben so eine Art, ich breche Regeln, das ist so der ungehorsame Teil. Und ich tue es auf einer sehr individualisierten Ebene. Ich brauche jetzt nicht unbedingt mehrere Leute mitzuziehen. Bei der Demonstration muss es eigentlich eine Gruppe sein. Es ist auch, wenn wir jetzt über Demonstrationen jetzt juristisch reden, wenn wir über Versammlungen reden. Mhm. Für eine Versammlung brauche ich mehr als eine Person.
Stichwort ziviler Ungehorsam, das ist ja was anderes, ob ich das in einem repressiven System wie im Iran mache oder eben in Deutschland, einem Rechtsstaat. Die Aktionen von Klimaschützern werden oft als ziviler Ungehorsam eingeordnet. Hier wiederum mit der Kritik, dass es in einer Demokratie andere Mittel gäbe, sich einzubringen. Wie bewerten Sie das?
Das ist ganz interessant, weil Sie jetzt auf einen Punkt abzielen, den ich in dem Buch so ein bisschen überspringe, aber da kann ich ja wunderbar was dazu sagen. Ich bringe ja zivilen Ungehorsam und Widerstandspraktiken zusammen, um genau Autokratien und Demokratien miteinander vergleichen zu können. Ziviler Ungehorsam, da will jetzt genau das Gegenargument, kann es eigentlich nur in einer Demokratie geben. Weil ziviler Ungehorsam eigentlich daraus besteht, dass ich den Regelbruch demonstrativ durchführe, das System an sich aber anerkenne.
Auch die Konsequenzen.
Und das kann ich nur in einer Demokratie in dem Sinne machen, wenn ich das System auch akzeptiere. In der Autokratie sprechen wir meistens eben genau von Widerstandspraktiken. Und ich versuche ja diese Parallelen dann zu betonen, zu sagen, naja, also manchmal kann man da auch sagen, das ist ganz ähnlich. Aber ich würde jetzt zum Beispiel bei den Kopftuchprotesten viel stärker von Ungehorsam sprechen.
Ja.
Und aber gerade bei der letzten Generation sagen, das ist Ungehorsam.
Eine Rolle spielt ja auch, wie radikal solche Proteste sind. Das kann mobilisieren, das kann aber auch abschrecken. Und wenn jetzt die x-te Flughafenblockade jetzt nicht mehr aufhorchen lässt oder denken lässt, naja, sie haben ja eigentlich recht, sondern es einfach nur noch nervt, dann gibt es ja dort leider nicht diese Lerneffekte oder Weiterentwicklungseffekte, was man sich jetzt wünschen würde. Ja, sie haben recht, aber was kommt jetzt?
Ja.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass es dort nicht solche Lerneffekte gibt?
Da müsste man die Organisatoren selber fragen. Ich denke, es gibt durchaus Lerneffekte im Einzelnen, aber jetzt vielleicht nicht in dieser großen Struktur. Und das hat bestimmt auch mit der Organisationsform zu tun. Also wenn ich gerade Formen von zivilem Ungehorsam mir anschaue, das ist ja auch wieder eine kleinere Art von Aktivismus. Das ist geht dann vielleicht nicht um die Einzelperson, aber es geht um so kleinere Bündnisse, kleinere Gruppen, die sich jetzt nicht zu Tausenden in der Regel organisieren. Und dann ist es natürlich schwerer, das zu übertragen, weil vielleicht eine Person immer diese Art von Protest durchführt und jetzt nicht so viele andere Leute involviert sind, die daraus jetzt lernen könnten, was Neues entwickeln könnten. Oder auch, weil ich mich sehr festgelegt habe auf eine bestimmte Protestform. Bei der letzten Generation zum Beispiel, das ist ja auch Teil ihres Markenkerns geworden, eine bestimmte Art von Protest anzuwenden. Wenn sie was anderes machen, dann war auch die Reaktion in der Öffentlichkeit etwas verwirrt. Also gab dann ja auch immer wieder so Ankündigungen, auch jetzt, ich glaube, dass man ja fürs Parlament kandidieren wollte. Das ist ja auch auf ein gewisses Unverständnis gestoßen, weil das passt nicht zu diesem Markenkern. Und dann würde ich sagen, für eine Bewegung braucht es dann vielleicht auch andere Gruppen, die dann eben darauf aufgreifen und das übernehmen.
Die jüngsten Proteste gegen Rassismus und Antisemitismus Anfang des Jahres waren sichtbar, aber sie hatten, schreiben Sie, ja zunächst keine konkrete Forderung. Die sind halt dagegen und gegen etwas zu sein, ist einfach, schreiben Sie, zu sagen, was man stattdessen will, ist sehr komplex. Und eine emotionale Reaktion kann diesen Protest nicht dauerhaft tragen. Jetzt haben Sie das beobachtet. Deutschland hat eine lange Tradition in Sachen sozialen Bewegungen. Was denken Sie, kann eine oder mehrere soziale Bewegungen entstehen, die tatsächlich ein weiteres Erstarken des Rechtsextremismus auch in den Institutionen verhindern kann?
Sicherlich, aber vielleicht den ersten Teil würde ich bestätigen. Es kann sicherlich eine soziale Bewegung entstehen. Ich glaube, dafür gibt es auch Anzeichen. Ich glaube nicht, dass die soziale Bewegung das jetzt verhindern kann, weil wir dafür unterschiedlichen Zeitlichkeiten sprechen. Eine soziale Bewegung, die entsteht, wenn Sie jetzt denken an 68, wann hat 68 angefangen? Eigentlich nicht 68, sondern schon ein paar Jahre davor. Und dann, bis es wirklich auch einen Effekt auf der politischen Ebene gibt, da sprechen wir über die 70er Jahre. Und wenn ich jetzt analog dazu hier denken würde, gut, die Proteste fangen jetzt vielleicht Anfang dieses Jahres an, und bis sich daraus eine Bewegung bildet, bis dann diese in Institutionen gehen, bis dann es irgendwie auch einen Ansprechpartner für künftige Bewegungen innerhalb der Institutionen gibt, so diesen Marsch durch die Institutionen.
Ja.
Das würde eher so 5 Jahre dauern. Und wenn wir jetzt über einen aktuellen Rechtsruck reden, wenn wir über aktuelle Entwicklungen reden, auch jetzt Verschärfung von Migrationspolitik sprechen, das passiert jetzt unmittelbar. Das ist auch nach Solingen dieser unmittelbare Handlungsdruck. Das lässt sich dadurch nicht einfach so verhindern, weil dafür sind die falschen Leute an den falschen Schaltstellen. Da waren andere Bewegungen viel langfristiger unterwegs, da waren auch rechte Bewegungen viel langfristiger unterwegs. Mhm. Und da würde es eher darum gehen, wie kann man das umkehren mittelfristig.
Sie schreiben über die Einschränkung des Versammlungsrechts in den USA, aber auch in Deutschland, zum Beispiel in Bayern. Sie zitieren Amnesty International, die sagen, dass das Recht auf Protest weltweit gefährdet sei. Was bedeutet das für die Demokratie, die ja vielerorts angegriffen wird?
Es ist auf jeden Fall eine Gefahr für die Demokratie. Versammlungsfreiheit ist ja grundsätzlich einer der, ich würde sagen, so mit das Fundament von Demokratie, aber auch ein Fundament von demokratischem Ausdruck in Nicht-Demokratien. Also es geht ja über die Demokratie hinaus. Mhm. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das existiert unabhängig von meinem politischen System.
Und Minderheiten, egal welche, dürfen sich sichtbar machen.
Genau, und dürfen sich artikulieren. Und aber, dass ich, wenn ich das angreife, dann säge ich an einem der Standbeine, die für eine Demokratie notwendig sind. Weil wenn ich mich nicht frei artikulieren kann, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob ich noch wählen darf oder nicht. Weil ich durfte ja gar nicht eine Meinungsbildung betreiben. Ich durfte ja gar nicht um Positionen werben, für Positionen aufmerksam machen. Ich konnte ja gar nicht eine Plattform entwickeln. Und dann ist aber die Frage, ob ich am Ende einen Wahlzettel reinstecke oder nicht, ohne dieses ganze Vorgelagerte, ohne diese ganzen Freiheiten, viel weniger wert.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt ja auch die andere Variante, dass das Recht auf Protest genutzt wird, um die Abschaffung der Demokratie zu fordern. Ja, was fängt man damit an? Eins von den Dingen, die man, wie man so schön sagt, aushalten muss?
Es ist ein Grundrecht. Ich habe auch ein Grundrecht darauf, gegen die Demokratie zu sein, solange ich die Institutionen nicht aktiv angreife. Und das ist ja auch die Unterscheidung, die ich in dem Buch mache. Wenn ich an einer Versammlung teilnehme, wenn ich protestiere, dann ist das erstmal eine Meinungsäußerung. Das ist keine Gefahr für die Institution. Mhm. Wenn aus dieser Meinungsäußerung dann eine Handlung sich entwickelt, wenn ich jetzt also sage, okay, ich gehe vielleicht als eine Partei in die Parlamente, die die Demokratie aktiv abschaffen möchte, ich greife die Justiz an, ich greife Oppositionelle an, ich werde physisch gewalttätig gegenüber Andersdenkenden, dann sind Grenzen überschritten und da muss ich dann eben auch dagegen vorgehen. Aber grundsätzlich ist das Recht auf Versammlungsfreiheit nicht daran gekoppelt, ob ich das existierende System unterstütze oder nicht. Und das ist auch wichtig, weil dieses Grundrecht, ja wie gesagt, ein Menschenrecht ist. Und umgekehrt könnten das ja Autokratien genauso gut sagen. Und das machen sie ja auch. Sie sagen ja immer wieder, dieser Protest wird unser System abschaffen. Wir sind dagegen. Und wenn ich jetzt aber sage, naja, das gilt aber nur bei bestimmten Systemen und nicht bei anderen Systemen, dann operiere ich aber nicht mehr in der Logik des Menschenrechts. Und dann habe ich sozusagen demokratisches Recht geschaffen, aber kein Menschenrecht. Und das fände ich auch, also gerade eben in der Menschenrechtsarbeit, und Sie merken, das ist mir auch ein Anliegen, finde ich das gefährlich.
Vielen Dank. Tarek Siddiq war das, Autor des Buches Neue Protestkultur, Besetzen, Kleben, Streiken, der Kampf um die Zukunft. Bei Hansa Blau erschienen, 190 Seiten, 20 Euro. Danke, Herr Siddiq.
Danke Ihnen.
Das war Andruck für diese Woche. Kommende Woche haben wir unter anderem das aktuelle Buch von Antonio Scurati, Faschismus und Populismus, in der Sendung. Der italienische Schriftsteller war ebenfalls gerade auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.